Bewestern-Sheriffs. Der Podcast für alle, die Western lieben. Yeehaw.
Howdy, liebe Cowboys, Cowgirls und Fans von gepflegten B-Western. Heute wollen wir uns mal wieder mit einem Film beschäftigen und um den Film, um den es heute gehen wird, der heißt Ein Mann allein oder A Man Alone von 1955. Aber bevor wir damit anfangen, begrüße ich erstmal den Mann neben mir, der schon mit Cowboy-Stiefeln auf die Welt gekommen ist, mein Vater. Hallo Papa, wie geht's dir heute?
Ja, soweit ich weiß, gut.
Bisschen Halsschmerzen hast du ein bisschen, ne? Heute ist die Stimme ist ein bisschen angekratzt, aber das passt ja zu Western ganz gut, ne?
Ja, finde ich auch.
Wir wollen ja heute über einen Mann allein sprechen, das haben wir in der letzten Folge ja schon angekündigt. Aber bevor wir damit loslegen, noch ein kleiner Rückblick in die letzte Folge, wo uns nämlich ein Fauxpas passiert ist. Du hattest ja erwähnt, dass Gordon Douglas, nochmal zur Erinnerung, wir haben über den Film Fort Dobbs gesprochen von Gordon Douglas und dass der auch den Klassiker Tarantula gedreht hätte. Da haben wir nochmal zusammen recherchiert und haben festgestellt, dass es nicht der Fall ist. Welcher Film war das denn stattdessen? Es war nicht Tarantula, es war
Formicula, das war aber gar nicht der Fehler meines Sohnes, das war meiner. Ich glaube, mein Sohn hat den nie gesehen. Also Formicula ist aber auch egal.
Welches Monster wird in Formicula bekämpft?
Ja, wenn ich das jetzt wüsste.
Riesenspinne?
Spinnen, Taranteln, irgendwelche Viecher, die waren in der Kanalisation unterwegs.
Nee, das waren diese fliegenden Ameisen, kann das sein? Ist das nicht Formicula, so fliegende Riesenameisen?
Ich weiß es.
Ich kann mich irgendwie an so ein Ende erinnern, das weißt du so, die sind in der Kanalisation von L.A. Ja. Und werden dann verbrannt. Ich glaube mit Öl übergossen.
Ich glaube, Formicula, das waren tatsächlich Ameisen. Ja. Aber das kann man ja auch überall nachgucken.
Das kann man überall nachgucken, aber wir wollten nochmal richtig stellen, dass es der Film.
Ist ja auch gar nicht unser Spezialgebiet.
Nein, ist nicht unser Spezialgebiet, aber ist auch B-Film, das passt ja, zumindest. Ja. Und wenn ihr es euch noch angucken wollt von Gordon Douglas, ist es auf jeden Fall Formicula von 1954.
Das ist wichtig.
Und das andere ist wichtig, das wolltest du jetzt nochmal sagen.
Ja, die visuellen Effekte. Ja, erst die visuellen Effekte, die sind von Ray Harryhausen und Ray Harryhausen ist ja jetzt auch über die B-Filmkreise hinaus bekannt.
Der ist wirklich sehr berühmt und das ist auch eine gute Überleitung zu Richard Eyer, über den haben wir letztes Mal gesprochen, da ging es um meinen Freund oder meinen Onkel Bill, mein lieber Onkel Bill, ja. Die Serie, in der er nicht mitgespielt hat, wie wir es nochmal festgestellt haben, aber er hat in ein paar anderen Sachen mitgespielt, zum Beispiel hat er auch, also war ein Kinderstar, kann man schon so sagen, er lebt sogar noch, also ist 1945 geboren, also er weilt noch unter uns, was ich immer sehr schön finde bei diesen alten Schauspielern, aber der hat noch mitgespielt an einem Tag wie jeder andere mit Humphrey Bogart, den kennst du natürlich auch, wo er so einen ausgebrochenen Gangster spielt, der dann in so eine Familie, weißt du, dann Familie als Geiseln quasi nimmt. Und dann hat er mitgespielt in einem von uns auch sehr geliebten Klassiker, Sindbads siebende Reise, mit auch tollen Effekten auch von Harryhausen nämlich, der da nämlich diese Monster erschaffen hat.
Ja, mit Knete hat er die gebastelt und dann Stop and Motion gemacht, wie das Tradition war in dieser Art von Filmen. Fing an mit natürlich King Kong, dem ersten Teil.
Ja. Und das wollten wir nochmal vor euch sagen. Also da hat er mitgespielt. Der tauchte ja letztes Mal im Fort Dobbs, war der eben auch als Kind mit.
Dem von 33, ja, ne?
Okay, 36? 33 ist egal. Von 33 ist der erste King Kong, ja. Ich glaube tatsächlich von 33.
Der einzig wahre.
Aber da könnt ihr natürlich uns auch immer gerne schreiben. Sowas sagt man ja mal am Anfang von einem Podcast. Wir haben nämlich auch eine E-Mail-Adresse. Das sind die bwesternsheriffs@gmail.com. Wenn ihr wollt, schreibt uns da gerne was. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann hört ihr uns einfach so. Könnt ihr einfach machen, wie ihr wollt. Aber wir freuen uns natürlich auch über, wie wir haben es so schön gesagt, über den Pony Express könnt ihr uns natürlich auch Briefe zukommen lassen und E-Mails schreiben. Aber jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema. Heute wollen wir natürlich über einen Mann allein sprechen, also A Man Alone von 1955. Und mit wem ist denn dieser Film A Man Alone?
Ja, mit Ray Milland, der meines Erachtens nach auch noch unter den Lebenden war.
Nee, der ist schon länger tot.
Ja, grundsätzlich finde ich aber.
Ich habe sogar aufgeschrieben, 1986 ist er schon gestorben.
Oh, ja, grundsätzlich finde ich aber eine lange Verweildauer auf diesem Planeten schön. Ne, also bei Richard Eyer hat es ja, oder Eyer oder so, hat es ja auch geklappt. Ja, also Ray Milland stammt aus England. Ist, glaube ich, gestorben in Kalifornien. Ja, du sagst 86, hatte natürlich auch einen bürgerlichen Namen mit dem sehr einprägsamen, der sehr einprägsame Familienname Jones. Ja. Den hätte ich als Schauspieler auch abgelegt. War dann als Schauspieler bekannt unter dem einprägsameren Namen Milland. Und er hatte seine große Zeit in den 40ern, habe ich auch schon erzählt, in vielen B-Krimis. Und sein Ruhm verblasste dann so im Laufe der 60er Jahre, hat aber noch, das waren auch wirklich sehr beachtliche B-Filme teilweise. Einer ist mir in Erinnerung geblieben, diese Roger Corman-Filme, da spielte er in einem meiner, also in einem der Filme, die mich wirklich als, damals noch als Träger kurzer Hosen sehr beeindruckt hat, mir zum Teil auch Angst gemacht hat, das war der Mann mit den Röntgenaugen. The Man with the X-Ray Eyes, das war Ray Millen und das war für mich wirklich ein Film, der mich auch um so manche Stunde Schlaf gebracht hat. Danach, darüber hinaus, spielte er dann auch im Kino, jetzt wüsste ich gar nicht mehr, gar keine Rolle mehr, soweit ich weiß, und machte viel Fernsehproduktion, tauchte auch, glaube ich, zweimal oder so auf in den Columbo-Filmen und solche Sachen eben.
Ja, und was ich noch beeindruckend fand, ist dadurch, dass er ja sich doch mehr oder sagen wir mal einen größeren Teil seiner späteren Karriere sich dann ja auch viel in B-Western oder B-Western nicht nur, aber B-Filmbereich eher aufgehalten hat, aber er hat trotzdem auch wirklich einige Highlights in seiner Karriere gehabt. Also er hat einen Oscar zum Beispiel auch gewonnen 1946 oder 45.
Das war seine große Zeit.
Genau, in einem Billy Wilder-Film, nämlich Das verlorene Wochenende, in dem hat er einen Alkoholiker gespielt und er hat auch bei Alfred Hitchcock mitgespielt, auch bei einem sehr berühmten Film von Alfred Hitchcock, nämlich bei Anruf Mord. Also er hatte auch schon wirklich eine große Zeit zwischendurch gehabt, wo er wirklich dann ja, wie wir es so schön sagen, als A-Schauspieler dann auch galt. Ne? Und ja. In dem Film, den wir heute besprechen wollen, ich war ja so ein bisschen skeptisch am Anfang, ob es wirklich ein B-Western ist, aber es ist tatsächlich ein B-Western. Du hattest natürlich recht, Papa, da macht man dir nichts vor. Hat er aber ja beides gemacht. Also er hat ja sowohl die Hauptdarsteller oder war ja sowohl der Hauptdarsteller als auch Regie geführt. Aber es war, glaube ich, auch seine einzige Regiearbeit. Ne?
Ja, das ist sicher. Das können wir mal sicher sagen. Das ist jetzt so. Das werden wir auch in der nächsten Woche nicht irgendwie oder wann wir das wieder machen, irgendwie revidieren müssen.
Ja, also er hat da beides gemacht. Und wie ihr es auch schon so kennt aus der letzten Folge, wir würden so ein bisschen jetzt über die Handlung des Films mal sprechen. Also so eine kleine Zusammenfassung euch geben. Ja. Um was geht's denn da eigentlich in dem Film? Aber oder willst du vorher was anderes noch einschieben?
Was dich, glaube ich, ein bisschen ins Überlegen gebracht hat, ob das jetzt wirklich ein B-Film ist, der hat eben schon 90 Minuten, der Film. Ja, das ist für einen B-Film ja unüblich, die liegen ja bei zwischen 70 und 80 Minuten. Ja. Also da kann man schon mal nachdenklich werden. Aber ansonsten alles, was ein B-Film ausmacht, bei Gelegenheit reden wir da nochmal drüber.
Wir lassen das immer so ein bisschen einfließen auch.
Ja, genau. Und so, das soll ja hier keine Schulstunde werden. ne, da klären wir das nochmal ab und zu. Aber er hat schon einige Merkmale, die für einen B-Film nicht gerade typisch sind. Zum Beispiel ist der auch psychologisch interessanter als der Durchschnitt so. Ne?
Genau, er ist auch auf jeden Fall die Länge, die spricht auch dagegen, aber weißt du, wo ich auch dachte, was dagegen sprach, als ich nämlich die DVD mir von dir ausgeliehen habe, hinten drauf waren Kritiken vom Evangelischen Filmbeobachter und von der Süddeutschen und ich dachte so, wenn die Süddeutsche so einen Film nochmal bespricht, ich habe gedacht, es wäre eine aktuelle Besprechung gewesen, dann kann das kein B-Western sein, stimmt aber nicht, die Besprechung aus der Süddeutschen war von 1973 und der Evangelische Filmbeobachter, habe ich nochmal recherchiert, hat ja alle Filme besprochen, also die haben alles besprochen, die haben nicht unterschieden zwischen A-Film, B-Film, Klassikern oder so weiter, sondern die haben alles beschlossen.
Aus ihrem besonderen Blickwinkel.
Genau, aus ihrem besonderen Blickwinkel. Ich weiß auch gar nicht, ob es den noch gibt, den Evangelischen Filmbeobachter, aber genau, an der Hand dessen, genau, die Zeit sprach dagegen, also die Laufzeit des Films sprach dagegen. Und wo ich eben auch kurz skeptisch war, war der Punkt, dass Ray Milland eben mal ein A-Schauspieler gewesen ist. Deswegen habe ich so ein bisschen gedacht, ob das wirklich jetzt ein B-Western ist. Aber wir sind auf der sicheren Weg da unterwegs, das ist ein B-Western. Und deswegen können wir ja auch kurz mal sagen, um was es da geht. Ihr wisst schon aus der ersten Folge, wir erzählen jetzt nicht jedes Detail dieser Filme. Also wir wollen ja auch, dass ihr die vielleicht noch gucken, also dass ihr die selber noch guckt. Aber ich würde mal sagen, so ein bisschen was können wir schon erzählen. Also es geht um einen Revolverhelden und der heißt Wes Steel, gespielt von Ray Milland natürlich. Und dieser Wes Steel entdeckt in der Anfangsszene ist er eine halbe Stunde allein in der Wüste unterwegs. Ne? Sein Pferd krepiert, der Klassiker. So. Ja. Es wird gar nicht gesprochen. Und dann entdeckt er eben eine Postkutsche, die überfallen worden ist und da liegen mehrere Leichen.
Ja. Also eine halbe Stunde.
Ja, gefühlt ist eine halbe Stunde. Ungefähr unterhält er sich unterwegs noch mit einer Klapperschlange. Nein, die erschießt er nur.
Und ein Pferd.
Genau, aber es ist dann diese Szene, und das wollte ich vielleicht anfangs kurz sagen, mit der Postkutsche fand ich für die damalige Zeit, also 1955, schon recht schaurig, weil selbst ein Kind ja ermordet worden ist in dieser Postkutsche, was man jetzt nicht so unbedingt kennt aus so frühen Western, ne? Also dass man so drastische Leichenberge sieht. Also ich fand, dass die Erwachsene da liegen und tot sind, das ist noch schon verständlich, aber dass man selbst ein totes Kind sieht, das fand ich schon relativ krass, muss ich sagen.
Ja, war es auch. Ich wollte aber gerne noch den Dialog, den kann ich wiedergeben, das war nicht so schwer zu merken, zwischen ihm, also wie heißt er noch, Wes, ne? Zwischen Wes Steel und seinem Pferd. Er sagt nämlich, ganz ruhig, mein Junge, ganz ruhig. Und danach erschießt er das Pferd.
Ja, auch sowas, was ja in sehr vielen Western immer auftaucht. Weil er sich
lebensgefährlich verletzt hatte und er ihm natürlich weiteres Leid ersparen wollte.
Das ist meistens, wenn die Pferde irgendwie sich was brechen, dann ist eigentlich immer vorbei. Oder wenn die eine Kolik haben, dann müssen die auch erschossen werden. Genau. Der, dieser West Deal ist dann auf jeden Fall so, dass er natürlich dann sich weiter durchschlägt in eine Stadt und dort das Verbrechen melden will, also diesen Überfall auf die Postkutsche, aber dort selbst dann von den Stadtbewohnern beschuldigt wird und in Lebensgefahr gerät. Ja, es passiert dann eine relativ spannende Nacht, also es während der Nacht kommt er auch in dieser Stadt erst an und es gibt dann eben, ja, die verfolgen ihn dann, ne, durch diese Stadt und er findet Zuflucht bei einer jungen Frau im Keller.
Mhm.
Und recht spannend ist daran ja, dass
die
es...
Die einzige Konserve findet er da, die man in Wild-West-Filmen vorfindet. Er findet im Regal ein Glas, sag's selber.
Ja, ein Glas natürlich mit eingelegten Pfirsichen.
Genau, immer sind das Pfirsiche, da wissen wir, das spielt in Kalifornien.
Ja, also genau. Gedreht wurde der Film, habe ich gelesen, in Utah und in New Mexico. Genau, da wurde der gedreht, also auch in seiner sehr staubigen Landschaft.
Ja, aber die Pfirsiche wuchsen aber in Kalifornien.
Das ist ein typisch kalifornisches Gewächs, denke ich mal, soweit ich das weiß. Genau, er versteckt sich dann bei dieser Frau und die Frau ist zufälligerweise Mary Murphy, eine Schauspielerin, die auch mehr aus Fernsehserien bekannt ist und kleineren Filmen, also jetzt keine A-Schauspielerin, die war damals noch recht jung, habe ich gelesen auch, also viel jünger als Ray Milland war ja da bestimmt auch schon locker irgendwas mit Mitte 50, sie ist auf jeden Fall deutlich jünger und sie ist, und das ist ganz spannend, sie ist die Tochter des örtlichen Sheriffs, der aber, und das ist natürlich auch ein cooler Kniff dieser Geschichte, da niederliegt, weil er das gelbe Fieber hat und das Haus darf deswegen auch nicht betreten werden und das schützt ihn natürlich erstmal von dem wütenden Mob, der ihn jetzt lynchen möchte. Und
sich nicht anstecken möchte.
Und sich natürlich nicht anstecken möchte. Vielleicht erstmal bis dahin. Es ist so, dass natürlich dann er, also Wes Steele, a.k.a. Ray Milland und die Tochter finden natürlich irgendwie zueinander. Sie verlieben sich ineinander, Gefühle werden geweckt und der Sheriff, der da ja noch erstmal dahin sieht, natürlich genießt er nach einer Zeit natürlich unter der Hilfe von Ray Milland, also das gelbe Fieber wird besiegt.
Aufopfernd wie eine Mutter pflegt.
Genau, und die beiden arbeiten dann so ein bisschen zusammen, kann man sagen, gegen den Schurken, der diese Stadt eben beherrscht und der sich wieder natürlich sich herausstellt, natürlich mit diesem Überfall auf die Postkutsche auch was zu tun hat und dass natürlich Ray Milland einfach nur in die Schuhe schieben wollte. Ja. Wie das Ganze am Ende ausgeht, ob er gelyncht wird, wie das Bündnis zwischen dem Sheriff, der Tochter und Ray Milland ist, das wollen wir hier mal so vielleicht stehen lassen kurz, aber worauf ich jetzt noch gerne eingehen würde, bevor wir weitermachen, ist an der Stelle, ich würde gerne mal über den Sheriff sprechen, weil das ist auch ein Schauspieler, der ist uns sehr bekannt, das ist nämlich Ward Bond und Ward Bond kennen wir natürlich aus sehr vielen Filmen und wessen bester Buddy war das auch, Papa?
Ja, natürlich John Waynes.
Genau, aus ganz vielen John Wayne Western hat er wirklich immer den, würde ich mal sagen, war immer so der Nebendarsteller von John Wayne in ganz vielen Filmen, also Bis zum letzten Mann zum Beispiel, diese Kavallerie-Western aus den späten 40ern, frühen 50er Jahren, in denen er mitgedreht hat und dann natürlich der beste Western, der jemals gedreht wurde, es ist einfach so, Leute, ist der Schwarze Falke und dort spielt er natürlich auch mit, da spielt er einen Wanderprediger, aber interessanterweise einen Wanderprediger, der nicht so ätzend ist, ne, sondern eigentlich eher ein Mann, der eher die Kugeln sprechen lässt als die Bibel.
Ja,
ne?
Es gibt so ein paar Standards in Western, das mögen wir gar nicht, zum Beispiel predigende religiöse Fanatiker. Ja, was auch auf unserer Hassliste ganz oben steht, das sind diese Apotheker, die in so bunt gemalten Karren durch die Gegend fahren und
Quacksalber,
ne? Genau, und irgendwelche Zaubertropfen vertreiben und so. Das hält immer nur auf. Ja. Gibt es aber auch in B-Western, gibt es ja nicht so viel, was auffällt. Deswegen tauchen die auch, auffällt, ne? Deswegen tauchen diese Leute auch erfreulich selten auf. Was ich noch erzählen wollte, also ein bisschen kleiner Exkurs, ich habe hier zufällig so eine Broschüre in der Hand. Diese Titel dieser Filme, das ist ja wirklich, das ist wunderbar.
Ja. Auf die DVD-Veröffentlichung wollten wir auch gleich noch eingehen, auf jeden Fall. Aber nur für euch zur Erklärung hier, dazu gibt es nämlich so ein Heft in der Veröffentlichung von dieser DVD, die mein Vater natürlich auch hat. Ist diesmal nicht von PDAX herausgebracht worden, sondern von Filmjuwelen, genau. Und im Original von Republic Pictures. Aber sag erstmal, wie die Titel heißen, die da noch so empfohlen werden. Und dann holen wir euch auch wieder ab und werden euch erzählen, wie das hier weitergeht. Mich mit der DVD-Veröffentlichung. Und dann reden wir auch so ein bisschen, würde ich sagen, im Anschluss vielleicht mal darüber, welche so typischen Elemente da wieder drin sind. Das haben wir bei Fort Dobbs auch gemacht. Ne? Aber wir wollen ja immer so ein bisschen sprechen, was sind so typische Western-Elemente? Also nicht nur B-Western, sondern auch Western-Elemente. Aber sag mal, wie diese Titel so heißen, die einem da so empfohlen werden.
Ich lese das.
Sehr, sehr gut,
ja. Ja, die Titel, also ist eine Freude. Ne? Also zum Beispiel, die heißen Die Todesschlucht von Laramie, Tod oder lebendig, Der Tiger von Utah, Stadt der Verdammten, Die Plünderer von Nevada. Ich meine, das will man alles sehen.
Faustrecht in Minnesota finde ich auch sehr schön.
Die Attacke am Rio Morte und ach, herrlich. Postraub in Central City, Pech und Schwefel. Also einige kenne ich, andere kenne ich natürlich nicht. Die Mehrheit, muss ich sagen, kenne ich nicht. Mhm. Aber obwohl, sagen wir mal, zur Hälfte kenne ich sie. Aber das ist ein unergründliches Feld und es ist einfach schön, nur mal die Titel sich so aufzusagen, weil das hört sich alles so. Also für uns beide ist das alles
Musik in unseren Ohren, das ist
Lyrik.
Ja, das stimmt. Weil es ja auch gerade gesehen, Der Fremde, das war auch wieder mit Virginia Mayo, über die wir ja schon in der letzten Folge gesprochen haben. Also auch da tauchen immer dieselben Schauspieler auf. Ähnlich wie ein Edgar Wallace-Film.
Ja, damit wir der Sache auch irgendwie auch dieser Veranstaltung hier irgendwie auch ein Nutzwert geben. Also
Reden wir mal über die DVD-Veröffentlichung.
Ja, also Filmjuwelen können wir empfehlen. Mhm. Und
da würde ich eine Einschränkung machen. Findest du den empfehlenswert tatsächlich? Weil ich fand die Bildqualität echt mies.
Ja, es kommt drauf an. Also das liegt zum Teil auch an der Farbe, da können wir ja auch noch mal was drüber erzählen.
Genau. Also fangen wir vielleicht mal von vorne an. Fangen wir mal damit an, wer hat diesen Film überhaupt produziert? Das wollten wir ja am Anfang mal erklären. Also Republic Films. Was ist Republic Films? Was war das für eine Filmfirma, Papa?
Also ein sehr kleines Studio und die haben vor allen Dingen, die gab es schon seit Mitte der 30er Jahre und die haben vor allen Dingen, sind die verhältnismäßig groß geworden mit ihren B-Filmen, B-Western, wobei man muss sagen, in den USA gab es diese Einteilung gar nicht. Den Begriff B-Movies, den kannte man offensichtlich nicht, der war gar nicht so verbreitet. Ich kann nur sagen, was ich jetzt da gelesen habe. Und die wurden dann eben verhältnismäßig groß in den 50er Jahren mit diesen Filmen, von denen ich schon ein paar Titel genannt habe. Die sind, wie gesagt, bei Filmjuwelen erhältlich. Die Filmqualität, die mein Sohn bemängelt, das liegt zum Teil auch an dieser Art des Farbfilms.
True Color,
die Republic selber auch entwickelt hat. Also eigentlich gibt es nur eine Farbe, braun. Braun in allen Variationen, aber Grundfarbe ist immer braun, da muss man sich erst dran gewöhnen. Mir ist im Grunde so eine Filmqualität, also was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, Bild und Ton nicht synchron sind, das gibt es manchmal, das ist schrecklich, wenn es gleich mehrere Konturen gibt, also eine Kontur reicht mir. Farben, finde ich, sollten bunt sein, das sehe ich genauso wie mein Sohn, aber wie gesagt, da war es ja allein farbtechnisch gar nicht möglich. Ja. Wenn es da so kleine, manchmal blinken da so kleine Buchstaben oder Symbole auf in Filmen, das stört mich überhaupt nicht, oder wenn das ein bisschen grisselig ist, ist das auch nicht schlimm, aber wir können den Film trotzdem empfehlen, was die reine Bildqualität jetzt angeht, weil das hat er eben nicht. Da ist konturig, ist der eindeutig und die Farben haben wir besprochen. Remastered ist er allerdings nicht.
Ja, was ich ganz spannend fand, dieses True Color ist ja im Prinzip, sagen wir mal so, wie soll man das sagen, so die Stiefschwester von Technicolor, also dem wirklich guten Farben. Ja. Und ich fand interessant, dass man die eigentlich, und da scheinen die Farben dann auch zu funktionieren, Truecolor hat man eigentlich für Cartoons für euch zum Hintergrund eingesetzt. Aber weil man ja, wenn wir uns ja im B-Filmbereich bewegen, hat man die da eben auch für Spielfilme eingesetzt. Und deswegen wirkt das alles so braun, weil die tatsächlich echten Farben, die wir draußen sehen, gar nicht wiedergeben konnten. Das war das Problem bei Truecolor. Aber noch kurz vielleicht zur Qualität. Ich fand interessant, ich habe nämlich, kleine Überraschung, Papa, ich habe mir den Film zweimal angeguckt tatsächlich. Ja. Ich habe mir nochmal bei YouTube angeguckt, komplett, in Englisch. Und da sind die Farben viel besser. Das ist auch eine High-Definition-Version. Also, wenn ihr Bock habt und ihn umsonst gucken wollt und vor allem, wenn ihr den vielleicht auch im Original, viele von euch vielleicht gucken ja Filme auch gerne im Original. Und da könnt ihr den auf jeden Fall in besserer Qualität tatsächlich sehen und im englischen Original. Und das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, weil man hat sehr, sehr, sehr gut verstanden, weil Ray Milland ist englischer Schauspieler und ich glaube, der hat noch Theater gemacht, deswegen kann man den auch sehr gut verstehen, auch für Leute, die jetzt sagen, ach, diese Cowboys reden, nuscheln noch immer so, das ist in dem Fall gar nicht der Fall. Ja. Jetzt vielleicht zurück zu unserem Ablauf, also die Handlung des Films haben wir ja besprochen, wir haben die Veröffentlichung besprochen und wir haben ein bisschen über Republic Films gesprochen. Wir wollen jetzt aber vielleicht noch so ein bisschen darüber mal sprechen. Also es war ja, haben wir ja schon gesagt, Ray Millens einzige Regiearbeit. Aber er hat ja in diesem Western im Prinzip schon wieder alles aufgegriffen, was man so braucht. Ne? Also was hatten wir letztes Mal bei Fort Dobbs? Hatten wir den Indianer. Wir hatten aber auch wieder einen einsamen Außenseiter mit Cliff Walker in dem Fall. Ja. Clint Walker, Entschuldigung. Und das haben wir hier im Prinzip auch wieder. Ne? Also wir haben diese typischen Western-Genres. Wir haben also den Außenseiter, der aber natürlich für Gerechtigkeit wieder mal kämpft. Ne? Und wir haben die erwartete Loyalität. Also er ist natürlich loyal gegenüber über jedem. Und
ein recht charismatischen Bösewicht.
Genau, den haben wir auch.
Ein guter Schauspieler.
Und wir haben zum ersten Mal, das fand ich auch spannend, in einer kleinen Nebenrolle, die hat er vor eigentlich einen US-Film nur gehabt, Leavon Cleave, natürlich als Handlanger des Bösen. Ihr müsst wissen, der Böse in dem Film, nur ganz kurz, ist der Bankier der Stadt. Das gibt es ja auch ganz gerne. Also auch da ein typisches Western-Genre.
Ja, das war ein späterer Fernsehstar, der spielte da einen Anwalt. Ach ja, das ist alles so lange her.
Du meinst jetzt den, der diesen Bankier spielt. Vielleicht reiten wir da jetzt nicht gar nicht so lange drauf rum. Auf jeden Fall, wir können es auch in der nächsten Folge nochmal nachliefern, wie der heißt, ja. Ist nicht so schlimm. Aber ich wollte nochmal kurz
Aber wir halten an dem Prinzip des in der Regel nicht vorbereitet seins, halten wir aber trotzdem.
Ja, fest. Aber wir sind schon gut unterwegs. Aber die würde ich auf jeden Fall sagen, das können wir noch nachreichen, wie der hieß. Okay. Auf jeden Fall dieser Bankier.
Perry Mason,
ja.
Siehste?
Geht doch. Dann wissen wir es ja doch noch. Genau. Und was wir eben haben, ist eben, wir haben diesen Außenseiter, das haben wir schon gesagt, wir haben wieder den Kampf um Gerechtigkeit. Aber was eben hier ein neues Element ist, das hatten wir jetzt bei Clint Walker nicht, obwohl nicht, stimmt gar nicht, da hatten wir jetzt auch die Lynchjustiz. Ist mal wieder ganz groß, im Vordergrund steht da das Hängen. Wir hängen Leute auf. Ja. Ja. Und der Mob, der natürlich auch hier Ray Milland natürlich ohne Gerichtsverfahren verurteilen möchte, ihn einfach aufhängen möchte, das haben wir ja bei Clint Walker und Fort Dobbs auch am Anfang gehabt. Der sollte ja auch sofort gehängt werden. Also auch so ein klassisches Western-Motiv, würde ich sagen. Da hat sich jetzt, um auf die Regiearbeit von Ray Milland ein bisschen sprechen zu kommen, hat er sich jetzt nicht besonders kreativ gezeigt, muss man sagen.
Nein, aber ne? Deswegen haben wir ja gesagt, es ist ein B-Western, da ist das klar, das ist alles, ist auch geradlinig erzählt und so. Man kann vielleicht, sag's mir dann, ob ich das mich da richtig erinnere und ob das auch so empfunden hast. Es gibt ein eher actionorientiertes erste Hälfte des Films. Dann beginnt eine Liebesgeschichte, das fand ich früher.
Ging mir immer noch so.
Die war nötig. Quälend. Ja, ja. Ich wollte immer nur Actionballerei. Aber dann bin ich ja verheiratet. mit einer Frau, in die ich mich jeden Tag neu verliebe. Und ich muss sagen, irgendwie, das hat dann auch auf meine auf meine Kino- oder Filmgewohnheiten hat das dann doch auch irgendwie Einfluss genommen. Ich sehe sowas ja ganz gerne inzwischen.
Ne? Aber ein bisschen kürzer hätte es ausfallen. Aber als Kind wollte ich es auch nicht sehen. Als Kind und Jugendlicher fand ich es auch eher langweilig. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass so 50 Jahre Liebe natürlich auch so sehr bieder inszeniert ist. Ne? Also jetzt nicht besonders spannend, muss man sagen. Ich glaube, man kann jetzt, wenn wir jetzt in die Analyse von Ray Millens Regiearbeit jetzt hier nochmal so ein bisschen das abschließen, vielleicht, das war jetzt nicht besonders kreativ. Das war handwerklich gut gemacht. Ja, ne? Also
es gab schon den Hänger dann in der
Zeit. Ja, es gab einen Hänger und man freute sich auf den Showdown. Aber weil
grundsätzlich sympathisch, also so sehe ich das jedenfalls.
Genau, aber ich finde, und das kann man ja vielleicht, um das Ganze einzuordnen, also an meine Line, dass es jetzt die einzige Regiearbeit von Ray Milland geblieben ist, da ist uns nichts verloren gegangen, glaube ich. Also er hätte vielleicht noch so ein paar B-Western produziert, also selber auch Regie führen können, aber ich denke jetzt nicht, dass es so, also es gab jetzt nichts Spannendes an Kameras, es gab nichts Spannendes an irgendwelchen Sachen, wo man sagt so, ach, das wäre schön, wenn er noch mehr gedreht hätte, das vielleicht so abschließend zu sagen, das nicht. Aber er macht das, als Schauspieler macht das gut. Ich finde, er hat das auch gut als hingekriegt, diesen wirklich sehr wortkargen Red Steel zu spielen. Das hat er auf jeden Fall gut gemacht. Ich würde auch sagen, und das vielleicht im Vergleich zu Fort Dobbs, auch vielseitiger gespielt. Ich fand auch Ward Bond zum Beispiel als Sheriff vielseitiger gespielt, als Clint Walker das gemacht hat. Also die hatten beide mehr, sag ich mal, konnten mit ihren Mimiken mehr ausdrücken als Clint Walker.
Ja. Und was doch verhältnismäßig originell war, die ersten 7 Minuten, das haben wir ja beschrieben, er war nur unterwegs in der Wüste, man sah nur Bilder, bis auf den Dialog mit dem Pferd. Der Klapperschlange hat er auch gesprochen.
Ja, stimmt, um dem Pferd.
Und dem wahrscheinlich philosophischen Gespräch mit der Klapperschlange, kann ich mich jetzt nicht erinnern. wahrscheinlich haben die übers Wetter gesprochen. Ne?
Ja, wie, was machst du hier so in der Wüste? Ja, ich kriech hier so rum und was machst du? Was ich übrigens sehr schön fand.
War auch, aber nichts. Nee. Das war schon bemerkenswert. Ja,
das war schon ein bisschen besonders, das stimmt. Aber wie du sagst, in der Mitte mit der Liebesgeschichte, die sich da entspannt zwischen ihm und Mary Murphy, das fand ich jetzt nicht so, hat mich jetzt nicht so abgeholt, wie man so schön heute sagt immer. Ja. Aber es ist trotzdem.
Konntest nicht andocken.
Ich konnte nicht andocken.
Ja, genau.
Aber es hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Aber das ist für mich auch schon, also es ist halt diese 50er Jahre Liebesinszenierung, die locken mich nie hinterm Ofen vor. Ich finde, das können moderne Filme besser. Das war irgendwie anders gemacht damals. Aber ist nicht schlimm. Aber wir können ja vielleicht an der Stelle festhalten, Ray Milland, dass er jetzt nicht weiter Filme gedreht hat, ist an der Stelle nicht schlimm, aber der Film ist trotzdem eine solide gemacht. Ja. Und man hat auf jeden Fall viele Elemente des klassischen Westerns.
Ja, unsere Bibel, das Western-Lexikon, wie heißt der mit vorne? Hembus?
Hembus.
Joe Hembus, ja. Ja, wo wir uns auch vertan haben, in diesem Falle warst du der Schuldige. Ja. Da,
nur 4 Sterne maximal.
Maximal nur für den einen schon oft von uns erwähnten Film, ansonsten gibt es 3. Der hat in diesem Lexikon gar keinen Stern, da gibt es eine Inhaltsangabe, das ist sehr spärlich. Also wir finden von den Filmen, die wir bisher gezeigt haben, war ja nur einer.
Ja, wir sind erst bei Folge 2.
Ja, wir sind erst unsere zweite Besprechung hier. Das ist jetzt wirklich ein Geheimtipp. Mhm. Das würde ich von dem ersten Film vielleicht weniger behaupten. Der ist schon ziemlich populär und auch ziemlich anerkannt. Aber dieser jetzt wirklich nicht. Und ich habe mir schon Gedanken über unsere nächste Besprechung.
Ja, aber machen wir am Ende dann den Ausblick wieder natürlich. Da bleibt noch spannend auf jeden Fall, was wir uns als nächstes ausgesucht haben. Was hatten wir denn noch? Was hatten wir noch uns so überlegt? Also die Kontext und Besonderheiten des Films haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen. Also besondere Besonderheiten hat der jetzt eigentlich nicht. Ich fand zum Beispiel jetzt bei Fort Dobbs fand ich jetzt diese Kamerafahrt an dem Fenster, was wir besprochen hatten in der letzten Folge. Sowas gab es da jetzt gar nicht. Besondere Kamerafahrten gab es gar nicht. Auch besondere Aufbauten oder Kulissen habe ich jetzt auch nicht gesehen.
Aber eine Kamera ist immer dann gut, eine Kameraeinstellung sind immer dann gut, wenn man sie als Kameraeinstellung nicht bewusst wahrnimmt. Also eine Regie, die sich als Regie gar nicht zu erkennen gibt, ist die beste Regie.
Eigentlich schon, das stimmt, ja. Das macht er schon. Ansonsten würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein B-Western. Weil man sieht schon, dass man sich auch in einem begrenzten Budget bewegt hat. Dafür spricht ja auch alleine schon das True Color, dass man das ausgewählt hat als Farbe. Man hat zwar tatsächlich in verschiedenen Bundesstaaten gedreht, was auch nicht so üblich ist für B-Western. Also man hat ja wirklich in Utah gedreht und in New Mexico und in den Studios noch von Republic Films. Also da hat man sich schon ein bisschen breiter aufgestellt, habe ich auch gelesen. Das macht man normalerweise auch gerne so, dass B-Western im Prinzip, ich sag's mal ganz salopp, hinter den Filmstudios gedreht wurden, weißt du, auf irgendeinem staubigen kalifornischen Hügel und dann sollte das Texas sein. Man ist dafür nicht extra nach Texas geflogen, das wollte ich damit sagen. Aber in dem Film ist man tatsächlich ein bisschen gereist und hat dann auch verschiedene Bundesstaaten da eben als Drehkulisse gehabt. Und was ich auch noch sagen will, ist, natürlich ist Ward Bond in vielen A-Filmen dabei gewesen, also der Sheriff in dem Film, aber nie in der Hauptrolle. Und der ist auch, und das habe ich gelesen, der hat auch selber tatsächlich nie eine Hauptrolle. Also er war immer die Nebenfigur gerne von John Wayne, die waren auch beste Freunde. Und was ich auch gelesen habe, das fand ich noch interessant, ist, dass die drei auch die Bad Three genannt wurden. Das waren nämlich John Wayne, John Ford und Ward Bond, weil die haben immer sehr gerne zusammen gesoffen. Ja. Und die haben immer sehr gerne zusammen auch so Kneipenschlägereien wohl gehabt. Also die waren eigentlich ein bisschen wie Cowboys. Und Ward Bond hatte aber auch nie eine Hauptrolle gespielt, weil er ist auch recht früh verstorben. Ich habe gelesen, 1903 geboren und 1960 schon verstorben. Ja. An einem Herzinfarkt, also der konnte auch gar nicht, also der hatte nicht mehr so richtig die Chance auf eine A-Rolle, aber ich finde da die Rolle als, also trotzdem ist es ein B-Western für mich, auch wenn der da mitspielt, weil er ist einfach als A-Schauspieler nie besetzt worden und Leute, die nie A-Schauspieler waren, sind für mich auch für B-Western also da eine Zweitrolle zu spielen perfekt geeignet. Ja. Genau, das wollte ich eigentlich noch abschließend dazu sagen. Ich gucke gerade mal auf unseren schlauen Ablauf, haben wir noch was vergessen? Die wichtigsten Punkte haben wir zusammengefasst. Also ich finde, dieser Film hat wie immer die klassischen Themen der Western, also Außenseiterrolle, in dem Fall von Ray Milland. Trotzdem ein Mann, der natürlich für Gerechtigkeit steht, indem er natürlich aufklären will, wer sind die wahren Täter, wer hat wirklich diese Postkutsche überfallen und wer hat die Leute da erschossen und vor allem warum das passiert ist, das verraten wir euch an der Stelle nicht, um was es da ging, aber es ging wahrscheinlich, ihr könnt es euch schon denken, mal wieder um den schnöden Mammon, darum geht es ja immer. Ja. Und was man hier ganz schön noch gezeigt hat, fand ich, war die Gefahr der Lynchjustiz, also was ist, wenn der wütende Mob losgelassen wird. Ne? Ja,
die meisten B-Filme, die haben wirklich so eine gutwillige Grundhaltung, eine freundliche Grundhaltung. Also die kann ich auch mit meiner Frau gucken. Das sind irgendwie Filme, die, ich nehme mal, damit ich mich das nicht zu lange beschreiben muss, nehmen wir mal als Kontrast italienische Western, die für mich in der Regel wirklich katastrophal anzusehen sind. Es gibt keine Moral, es gibt keine Freundlichkeiten, es gibt einfach nur Bösewichter. Also das ödet mich eigentlich nur an. Mhm, ne?
Ja. Ja, ich mag die ja so ein bisschen. Drastischen
Gewaltdarstellung gibt es in diesen Filmen ja überhaupt im amerikanischen Western lange nicht, bevor man dann in den
Ende hat beeinflussen lassen,
anfing, ne? auch italienisch zu drehen. Also es gibt da so eine, also ich sehe das so, ich spüre das auch, es gibt da so eine Freundlichkeit, ich gucke die Dinge auch gern zum Einschlafen, gucke das dann in der nächsten und übernächsten Nacht, gucke ich dann weiter. Ich kann auch meistens, deswegen macht das mein Sohn zur Handlung gar nicht so viel sagen, weil ich kriege die Handlung oft auch gar nicht mit. Ich gucke mir lieber die Farben an und wie liebevoll das gemacht ist und wie man mit so wenig finanziellen Möglichkeiten und so wenig Ausstattung auch teilweise wirklich sehr unterhaltsame Filme hingekriegt hat.
Ja, ne? Es sind halt Unterhaltungsfilme, ne? Und das war auch so gedacht, das haben wir auch im ersten Teil auch schon mal gesagt, die liefen ja auch teilweise dann im Doppelprogramm, das wird jetzt mit dem Film nicht passiert sein, weil der ist halt 90 Minuten lang, der hat keine 70 Minuten nur. Aber
was soll man mit Filmen, die nicht unterhalten?
Ja, natürlich, aber ich weiß auch nicht, aber mich unterhalten Spaghetti-Western ja teilweise auch, aber nicht jeder Spaghetti-Western, aber die Klassiker schon. Außer, und da werden natürlich wahrscheinlich...
Also Eastwood italienischen natürlich, ja, die mag ich auch.
Die sind sehr cool, aber es ist halt auch Eastwood mit, und da muss man auch sagen, hat ja auch mit Sergio Leone der beste Regie geführt. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, über das reden wir ja nicht. Wir reden ja über die amerikanischen B-Western, die kann man rausnehmen. Aber was man vielleicht so zusammenfassend noch sagen kann, ist ja eigentlich so, also du hast es ja schon ein bisschen durchblicken lassen, deine persönliche Meinung jetzt zu dem Film, aber wenn du nochmal so sagen würdest, Sternchen vergeben, aber vielleicht auch mit der Begründung, also was hat dir denn bei einem Mann allein jetzt, bei dem Film Ein Mann allein, so kurz verstolpert, besonders gefallen und was hat denn für dich so weniger funktioniert? Also wo du jetzt sagen würdest, deswegen kriegt er von mir jetzt Punkt, 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 nur so und so viel Sterne.
Ja, kann ich sagen, das haben wir auch schon erwähnt, also ich fand die Einführung großartig, also wirklich ganz großartig. Ich gucke mir den auch noch mal in HD-Qualität an, aber ich fand auch die Farben, ja, ich habe ja eine Vorliebe für Farben. Ich fand das, sagen wir mal, interessant, wenn es jetzt noch irgendwo noch schärfer und deutlicher zu sehen.
Guck mal bei YouTube.
Guck ich mir das auf jeden Fall an. Der mittlere Teil, die Aufklärung der Geschichte auch und so weiter, das war ein bisschen lang. Aber so aufheiternde Knallereien gab es. Aber die Schüsse klangen immer sehr gut. Weil mein Sohn und ich, wir mögen zum Beispiel die Kamai-Verfilmung. Klingt jetzt lächerlich, aber wir fassen uns hier auch mit einem lächerlichen Sujet.
Was?
Ja, im positiven Sinne. Ja. Ne? Macht das dann nichts. Aber wir haben Mühe damit, uns deutsche Karl-May-Filme anzugucken, weil die Schüsse so dünn klingen.
Ja, es klingt halt nach Karneval. Ne? Es ist halt die Karnevalspistole. Karneval. Genau, ja, es ist alles sehr karnevalesk, das stimmt, ja.
Was dann positiv ist, es ist auch so eine gut gemeinte Freundlichkeit und nette kindliche Atmosphäre, wie die B-Western, das ist schön. Aber also die Schüsse klingen sehr voluminös. Wenn ich natürlich gerade im Vorgang des Einschlafens bin, dann ist das ein bisschen störend. Aber sonst ist das toll. Also Anfang, ich muss beim Thema bleiben. Der Anfang ist toll und wenn ich in der Mitte zieht sich's ein bisschen. Und das Ende hat dann aber auch wieder, wird nochmal geballert.
Ja,
ne? Richtig.
Wird nochmal geballert. Er soll ja dann also nicht
laut.
Genau, der Chef, verhindert, dass der Lynchmob aktiv wird und dann wird nochmal tüchtig geballert.
Ja, genau. Also zum Beispiel gegen, das sind ja wirklich auch politisch einwandfreie Aussagen. Ich könnte sein, dass das jetzt dass weniger wird. Sowas könnte man in unserer Zeit gut gebrauchen. Mhm. So eine moralische Haltung.
Das stimmt.
Amerikanische Western. Man hat, ich kann mich erinnern, dass die, wenn das kein Gerücht ist, ich habe das gelesen, dass die spanische Regierung auf ihrem Lehrplan für Schulen, die das Vorführen amerikanischer Western empfohlen hat. Ja. Ich kann aber keine Gewährleistung dafür übernehmen. Ich kann mich daran erinnern, das gelesen zu haben, weil es da eine klare moralische Grundhaltung gibt.
Das macht auch Sinn. Also der Film steht dafür.
Ja, macht mir Freude. Stehen eigentlich all diese Western, insbesondere auch diese B-Western.
Ja. Ne? Also wirklich ein starker Held, der sich natürlich mit seinem Sinn für Gerechtigkeit, der auch der richtige Sinn für Gerechtigkeit ist, gegen diesen Lynchmob eben stellt und das Schlimmste verhindern kann und am Ende eben durch den Shootout. Aber und trotzdem, das muss man auch sagen, was den Sinn für Gerechtigkeit noch geht, trotzdem ja auch, und das sage ich jetzt aber nicht, wie es ausgeht, aber auch ein überraschendes Ende hat. Weil es ist nicht so, wie es in vielen Western ist. Es wird nicht am Ende nur geschossen, sondern es gibt auch noch einen Moment, wo er innehält und dann doch, aber ihr werdet es sehen. Guckt es euch an, dann werdet ihr sehen, sehen, was wir meinen.
Und natürlich, und dann die Pflege des Mannes, also des Vaters, der Frau, die er liebt und von dem er genau weiß, der wird ihm schaden wollen und auch können, der pflegt ihn trotzdem. Das, sowas meinte ich eben mit moralischen Grundhaltungen. Und ich weiß, Moral hat mit der Realität nichts zu tun, aber ich gucke es mir trotzdem gerne an und wünsche mir dann, dass es Menschen mit solcher Haltung wirklich gäbe. Also mehr davon wird es sicher geben, aber nur ganz vereinzelt. Also es ist alles immer sehr lohnend, sich B-Filme an, Western-B-Filme.
Also du würdest sagen, auch der lohnt sich? Wie viele Sterne würdest du dem Ganzen geben?
3 oder 5?
Nee, wir machen ja 5 maximal. Wir haben ja gesagt, wir heben uns ja vom Western-Lexikon ab. Also bei uns gibt es maximal 5. Ich weiß, beim letzten...
3,5.
Du gibst ihm 3,5. Mhm. Okay, letztes Mal hattest du ja Fort Dobbs, hattest du sogar schon 4 gegeben, weiß ich noch. Das war deine Bewertung von Fort Dobbs. Jetzt bin ich dran. Ja, genau. Ich muss so sein. Ich kann mich eigentlich bei vielen Punkten tatsächlich nur anschließen. Ich fand den Anfang auch sehr spannend, vor allem dadurch, dass das... dieser lange Marsch, sage ich mal, durch die Wüste, dann fand ich das wirklich ein bisschen schockierend für 1955er-Verhältnisse mit dem toten Kind in dieser Postkutsche, das fand ich schon heftig, aber trotzdem gut gefilmt. Dann hatte der Film für mich tatsächlich aber mit Betreten dieser Stadt und der ersten Schießerei, die da stattfand, doch ein bisschen Längen. Also ich habe dann auch gestern schon gesagt, beim zweiten Gucken habe ich gedacht, zieht sich schon irgendwie. Ein bisschen, also das ist ein bisschen zu lang. Da hätten sie ihn auch von mir aus 70 Minuten lang machen können. Das wäre auch okay gewesen. Deswegen sag ich mal, also 5 machen wir ja maximal. Ich gebe dem Film mal 2,5 Sterne nur, weil er mir am Ende zu lang war in dem Mittelteil. Also der Mittelteil war mir einfach zu lang. Das hätten sie es auf 70 Minuten runtergekürzt, glaube ich, hätte man die Handlung auch komplett so übermitteln können. Und ich gebe dem Film... ich gebe ihm 2,5 Sterne. Ist gute Unterhaltung, aber Fort Dobbs hat mich da irgendwie mehr noch abgeholt, weil es ein bisschen schneller war, ein bisschen knackiger inszeniert wurde. Deswegen war von mir Fort Dobbs besser. Jetzt sind wir schon am Ende unserer Folge angelangt. Das geht immer ganz schnell, aber du hast noch eine Idee.
Abgesprochen. Wir sagen das nicht nur, das ist so. Ja. Ich überlege gerade, guck mal, wir haben doch mindestens 2 Personen, die uns zuhören.
Ja.
3 vielleicht. Wenn uns einer schriebe, was er gerne von den beiden Filmen, die ich jetzt gerne vorschlagen möchte, was er denn da gerne besprochen wüsste, würden wir uns sofort nach dem Wunsch der Masse richten.
Ja. Ne? Wir haben ja auch schon einen Wunsch bekommen von einer Hörerin. Tatsächlich? Ja, die würde ja gerne, dass wir mal von Elvis Flaming Star besprechen. Aber schieben wir noch. Das können wir aber gerne machen. Das Problem ist da nur ganz kurz, wir haben den Film einfach nicht. Wir würden uns ihn angucken und glaube ich auch besprechen, aber der liegt uns im Moment nicht vor. Nee. Und der ist auch nirgendwo verfügbar. Das ist ganz komisch. Ich hätte gedacht, den gibt es vielleicht sogar bei YouTube. Dann hätte ich gesagt, machen wir Flaming Star. Aber gibt es leider nicht. Aber machen wir nochmal irgendwann. Habe ich auch mal Bock drauf. Für euch, die nicht kennen, das ist ein B-Western mit Elvis. Aber den würden wir uns auch gerne mal angucken und dann vielleicht auch mal besprechen. Aber du wolltest jetzt 2 Filme zur Auswahl stellen. Welche 2 Filme wären das denn für dich?
Wir haben ja erst überlegt, das ist aber dann wieder so ein Klassiker. Der ist wirklich anerkannt. Und da weiß ich jetzt schon, da wird meine Bewertung mit 5 von 5 Sternen ausgehen. Weiß ich jetzt schon. Der ist anerkannter B-Film und ist auch in gewisser Weise der Abschluss dieser 10 Jahre, großen 10 Jahre des B-Films. Länger gab es diese Western nämlich gar nicht. Ein ganz unbekannter steht aber auch zur Wahl, der heißt Höhle der Gesetzlosen. Mhm. Dazu sage ich nur, dass er herrliche Farben hat und der spielt zum großen Teil, habe den lange nicht mehr gesehen, aber der spielt zu einem großen Teil in einer Tropfsteinhöhle.
Aha, auch mal interessant, ja.
Der
hat sich da nicht mal ein paar Gesetzlose verstecken in der Höhle.
Das wird so sein, ne? Jedenfalls ist ein sehr seltsamer Film, schon wegen seines Schauplatzes. Mhm. Also entweder diesen Film, der bis jetzt keine Anerkennung gefunden hat, der heißt Höhle der Gesetzlosen, oder einen zweifellos wesentlich besseren Film, der aber sehr, sehr viel Anerkennung hat und auch recht bekannt ist. Sacramento, toller Film, allein schon wegen der Besetzung. Die beiden Titanen des B-Films, nämlich Joel McRae und Randolph Scott, treten da gemeinsam aus. Das ist den Film werden wir auf jeden Fall besprechen, aber vielleicht ja nicht als nächsten.
Ja, ne? Genau. Also ihr habt die freie Wahl. Also Cave of the Outlaws, also Höhle der Gesetzlosen, oder Sacramento, der auch keine Übersetzung hat. Der heißt auf Deutsch auch nur Sacramento, ne?
Ja, man kann ja vielleicht...
Hat er noch einen Untertitel? Nee, der heißt nur Sacramento auf Deutsch.
Ich glaube, der heißt auf Deutsch auch so. Also man merkt sich einfach Tropfsteinhöhle oder klassisches Filmsetting.
Ja, ne? Sacramento. Schreibt uns gerne, dann besprechen wir den als nächstes. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir machen es nie so wie die klassischen B-Western. Also bei uns sind die Folgen nicht 70 Minuten lang. Aber ich denke, wir haben bei Ein Mann allein jetzt auch alles besprochen. Bin mal gespannt. Schreibt uns auch gerne mal, wenn ihr euch den Film angeguckt habt und wie ihr den so fandet. Mhm. Weil das interessiert uns natürlich auch.
Ja, bei YouTube.
Genau, den gibt es bei YouTube auf Englisch. Und viele gucken ja auch Serien auf Englisch. Deswegen wird auch so ein alter Western kein Problem für euch sein. Dann würde ich sagen, aufsatteln. Wir galoppieren weiter zum nächsten Film. Wir sind gespannt, welchen ihr euch aussucht und den besprechen wir dann. Und dann melden wir uns in Bälde wieder. Ja. Macht's gut. Ciao, ciao.